Hallo, ich bin Katrin.
Und ich bin Rebecca.
Erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Wir vom CUPA haben nämlich die Idee gehabt, ein Projekt zum Landtagswahl zu machen, die am 15. Mai 2022 sind.
Wir haben einen Aufruf zu den Podcast-Aufnahmen in der Waldrupper Zeitung und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Wir haben entschieden, dass wir die Interviews in 5 Themenblöcken einzeln werden. Das erste Thema ist Vorstellung, das zweite Thema ist Schule, dritte Toleranz und Integration, viertes Jugend und Politik und fünftes kurz und knackig.
Und bei unseren Drehs hat uns einmal Demokratie Leben unterstützt, indem sie das Projekt gesponsert haben, und Michael Braun hat uns bei der Umsetzung geholfen. Kurze Vorstellung Ihrer Person, Name, Alter, Beruf und Lebensstatus.
Okay, ich bin Robert Golda, 29 Jahre jung oder alt, je nachdem, was ich für einen Tag habe oder wie hart wir gefeiert haben. Beruf, ich bin selbstständig und Lebensstatus in einer glücklichen Beziehung mit meiner Freundin und ihrem Hund seit 2020. Das ist zu meiner Person. Da muss ich gerade auch überlegen, also die meisten beschreiben mich als ehrgeizig, zuvorkommend, und ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, ich bin so ein bisschen so der Papa für alle. Das ist so, glaube ich, das, was mich am besten beschreibt.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Langschläfer.
Aufzug oder Treppe?
Ich bin ein bisschen faul, manchmal doch Aufzug.
Kino oder DVD?
Ganz klar Kino.
Sommer oder Winter?
Auch schwierig, aber ich würde sagen eher Sommer.
Berge oder Strand?
Berge.
Fahrrad oder Auto?
Eher Auto.
Krimi oder Komödie?
Dann lieber die Komödie.
Online shoppen oder im Laden?
Eher online shoppen.
Stubenhocker oder Partyschnecke?
Eher Stubenhocker.
Urlaub All-in oder Selbstversorger?
Eher All-in.
Alleine oder gesellig?
Eher gesellig.
Morgenmuffel oder Gute-Laune-Bär?
Morgenmuffel, wenn ich ehrlich bin.
Fitness oder Fernsehen?
Fernsehen.
Nennen Sie 3 Gründe, warum Sie Ihrer Partei beigetreten sind.
Das war einmal, glaube ich, der liberale Gedanke. Also mich hat das immer so gereizt, dass ich selbst mein Leben in die Hand nehmen darf. Und ich bin genau nach der Bundestagswahl eingetreten, wo die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Deswegen dachte ich, besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Auch generell möchte ich der FDP einen sozialeren Kern geben, weil es gibt Leute, die in der Partei relativ sozialliberal ausgerichtet sind, kamen halt nie so richtig durch. Ich würde mich da auch eher in die Ecke schieben. Und ich habe gedacht, dann kann ich ja mich selbst engagieren, damit es besser wird. Und ich weiß nicht, ob man das so richtig versteht, aber ich habe bei der FDP das Gefühl, die plant eher für Generationen als nur zum nächsten Wahlkampf. Ich weiß nicht, welcher das ist. Und das ist mal super wichtig, dass man den Leuten langfristig eine Perspektive geben kann.
Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen in Bezug auf Schulen?
Spannendes Thema habe ich nämlich auch seit 2 Wochen im Stadtrat in Datteln, wo ich sitze. Ziel wäre schon, dass da nicht mehr alle den ganzen Tag mit Maske sitzen müssen. Ich glaube, das nervt alle nach einer Zeit. Ich glaube, so beim Einkaufen oder so, vielleicht im ÖPNV stört es keiner, aber nach Schule muss es irgendwie weg. Ich habe mit ein paar Lehrern gesprochen und die geben mir da auch so ein bisschen recht. Ich glaube, viele Leute haben halt in Corona gemerkt, Schule ist nicht mehr cool. Also es war ja stressig für alle und ich möchte das eher für Schüler entspannen. Ganz ehrlich, ob das jetzt irgendwie mit anderen Materialien oder so sind, das muss man halt mit der Zeit dann arbeiten, ob man die Lehrer didaktisch anders vorbereitet. Aber die Leute sollen wieder Bock haben, zur Schule zu gehen. Dass man ab und zu eine Klausur schreiben muss, fand ich damals auch nicht ganz so geil, aber das gehört auch dazu. Ich hake halt immer auf diesem Thema Digitalisierung rum, weil ich glaube, immer mehr Jobs brauchen das. Und ich möchte halt den Leuten so ein gewisses Narrativ beibringen, hey, ihr könnt spannend was lernen und das bringt euch auch was für die Zukunft. Also wir müssen auf jeden Fall so eine Zukunftsfähigkeit herstellen.
Ja, was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Ganz klar, dass die Lehrer und die Schüler gemeinsam gecoacht werden, aber dass es auch ein Feedback gibt, weil bis jetzt habe ich zumindest aus meiner Stadt und von den Gesprächen so das Gefühl, die Schüler kriegen irgendwelche Tablets, die Lehrer sind nicht richtig darauf vorbereitet, am Ende sind alle irgendwie ja genervt oder demotiviert, dass man dann gemeinsame Struktur schafft und dass man die auch nicht ständig hin und her switcht. Das war ja, glaube ich, immer das Thema, dass mal hier eine Ankündigung kam vom Land oder sonst was, dass man da auch so einen stringenten Weg hat und alle wissen, worauf sie sich da einstellen können. Und Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ein YouTuber, also Daniel Jung, der erklärt ja Mathe bei YouTube, kann das irgendwie besser als mein alter Mathelehrer. Wäre halt spannend, das halt den Lehrern auch irgendwie so nahezulegen oder beizubringen, weil ich glaube, die meisten Lehrer haben generell einfach richtig Bock, den Schülern was beizubringen, nur können es vielleicht nicht perfekt rüberbringen. Und das ja an der Stelle einfach verbessern.
Was sind Ihre Pläne für die Sanierung an den Schulen?
Schule sanieren, hängt jetzt ab, in welchem Bereich man geht. Ich glaube, Digitalisierung ist schon sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Ich glaube, Schule muss endlich nicht nur an Zahlen saniert werden, also dass man sich denkt, da sind kaputte Toiletten oder keine Ahnung, wir machen die Fassade neu, sondern dass man wirklich mal überlegt, okay, wie kann man so einer Schule einen individuellen Anstrich geben, dass die Leute auch wieder sagen, ey, ich gehe auf die Schule und die gefällt mir, da habe ich Spaß dran, weil viele definieren ja so eine Schule, glaube ich, so als ist ein Bunker, da gehe ich hin und alles irgendwie nicht so schön und dann gehe ich wieder nach Hause, das muss halt weg. Und da müssen wir halt bei der Sanierung dran, dass Schule halt wieder interessant und schön wird. Und ja, Klassengrößen ist ja, glaube ich, auch immer so ein Thema. Wir haben immer mehr dieses Thema gehabt, Druck, mach mal Abi hier, mach mal das. Dass wir da eine kleinere Klassengröße bekommen und vielleicht auch individueller dann auf die Schüler eingehen können. Weil ganz ehrlich, ich habe in Mathe war ich vielleicht nicht immer so knackig als ein Kumpel von mir und andersrum in einem anderen Fach, dass da ein Lehrer auch Zeit hat, individuell mal auf den Schüler einzugehen. Ich glaube, die meisten fühlen sich gerade jetzt in der Zeit halt abgehängt. Das ist halt irgendwie nicht ganz so optimal gelaufen, muss man ja sagen.
Ja. Was sind Ihre Konzepte zur Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel in Bezug auf Klimaneutralität?
Ah, sehr spannendes Thema. Da gibt es ja diverse Leute, die sagen, wir müssen E-Mobilität fördern. Die anderen sagen, mehr Hybrid, der Diesel muss bleiben. Also ich glaube, wir müssen langfristig halt irgendwie erstens einen Treibstoff finden, der halt ÖPNV wieder bezahlbar macht. Gerade jetzt so Diesel- und Benzinpreise zeigen ja, wir sind abhängig von anderen Ländern. Und die Geschädigten sind dann am Ende die, die halt die Ticketpreise zahlen müssen, sei es dann über ein Einzelticket oder halt über ein Schokoticket und so weiter oder ein Azubi-Ticket. Dass wir da erstmal schaffen, ja eine Mobilitätsstrategie zu finden. Also ich glaube, nicht immer ist der Elektrobus optimal, aber es gibt ja noch Wasserstoff, was wir gerade im Kreis Recklinghausen total krass fördern. Dass das da wieder so ja, realistisch mal Einzug in den ÖPNV findet. Ich glaube, ÖPNV muss auch einfach besser ausgebaut werden. Da ist auch noch so ein bisschen Thema, weil ich merke es bei mir, dass ich dann doch ab und zu überlege, ich möchte das Auto stehen lassen, aber gerade da, wo ich hin will, komme ich nicht hin oder ich stehe quasi, bin länger unterwegs, als wenn ich mit dem Auto fahre, selbst wenn ich im Stau stehe. Und das ist ja auch nicht Sinn des Ganzen. Und dieses Thema Bezahlbarkeit. Und ich glaube, wir stecken schon sehr, sehr viel Geld in den ÖPNV. Aber es gibt halt so viele Stellen, die mitdiskutieren. Also wir haben ja bei uns alleine den RVR, den Kreis. Alle dichten sich ja so ein bisschen was dazu an dieser Strategie. Und ich glaube, da muss ein bisschen mehr Einigkeit und weniger Ego, glaube ich, reinkommen von den Städten, dass man sagt, hey, wir einigen uns jetzt auf eine Strategie, die allen was bringt, die vor allem deutlich besser ist und dass da nicht mehr so viel hereinreden ist von verschiedenen Stellen, weil gerade jetzt zeigt ja, wir müssen halt schnell werden. Und vor allem, wenn wir jetzt auch so langsam wieder öffnen, die Leute wollen raus. Und wenn die sich dann denken, ja, aber irgendwie komme ich mit dem ÖPNV nicht weg, ist irgendwie keinem geholfen.
Wie werden Sie sich für mehr Toleranz in unserem Wahlkreis einsetzen?
Ja, das Thema betrifft mich auch selbst, weil ich halt auch, also meine Eltern sind aus einem anderen Land nach Deutschland migriert und ich wurde halt auch häufiger, was das Thema so, ich nenne es jetzt mal ganz klar, Ausländerfeindlichkeit ist mir entgegengekommen, Leute, die irgendwie vielleicht eine Behinderung haben, eingeschränkt sind, werden halt häufig irgendwie vernachlässigt beziehungsweise halt auch doof angemacht. Ich glaube, allererstens muss man anfangen, den Lehrern klar mit denen zusammen eine Strategie zu entwickeln und ganz wichtig, mit denen zusammen, nicht nur über ihre Köpfe hinweg, dass man den Leuten wieder so eine alltägliche Toleranz beibringt. Also ich glaube, wenn man total selbstverständlich an das Thema rangeht und sagt, das ist jetzt egal, wo der herkommt, wie der aussieht, dass der einfach, ja, zu uns allen gehört und dass man sich an alle auch anpassen muss. Und ja, ich glaube, wenn man das den Lehrern und den Schülern beibringt, dann hat man schon mal einen großen Schritt gemacht. Und dann müssen auf jeden Fall mehr Kräfte auch an die Schulen kommen, die da einfach unterstützen. Weil die meisten Lehrer wollen ja auch oder die Schulen wollen auch und sagen dann, es fehlt uns am Personal. Gerade bei Schulleitungen ist es ja so, dass, glaube ich, in NRW 90% besetzt sind. Es fehlen immer noch 10%. So eine gute Leitung kann ja auch dann auch entgegenwirken, Ideen einwerfen. Und das muss halt einfach weg. Also das wird das schaffen.
Wie werden Sie die Integration in unserem Wahlkreis fördern?
Integration ist mir da auch sehr, sehr wichtig. Das mache ich bei mir im Stadtrat schon, mache ich auch bei mir in der Partei, dass wir die Leute stärker integrieren. Integration ist auch, glaube ich, wieder erstmal so eine Mindset-Sache, dass man wieder allen so eine Selbstverständlichkeit an den Tag bringt und dass man bewusst die Leute, ich sag mal, die dagegen sprechen oder irgendwie Konter liefern, dass man die Leute an den Tisch holt. Ich nenne jetzt nicht den Namen der Partei, aber alle kann sich denken, wen ich meine. Die schmeißen mit Argumenten um sich und es ist einfach schlauer, mal die vor versammelter Mannschaft wirklich mal mit Sachargumenten zu überzeugen, mit menschlichen Geschichten, mit Emotionen. Dann würde auch jeder merken, was erzählt ihr da eigentlich? Wir müssen das Thema einfach ausradieren, weil sonst kommen wir halt auch als Gesellschaft nicht weiter. Und ja, im Wahlkreis direkt, wenn ich gewählt werden würde, dann würde ich mich nicht nur im Landtag dafür einsetzen, sondern bewusst auf alle Schulträger mal zugehen, dass wir das auch schaffen. Und ja, viel, viel mehr Podiumsdiskussion oder halt so ein Format, wie das ihr jetzt macht. Also ein Podcast ist mega gut, Podiumsdiskussion. Holt die Leute irgendwie nach vorne, stellt die vor der Kamera, am besten in einem Livestream bei YouTube, weil dann können die nichts mehr nachträglich rausschneiden. Und dann sieht man ja, wie die sich schlagen und wie die eigentlich wahrheitsgemäß zu ihren Aussagen stehen. Ja, das ist so, wie ich das angehen würde. Ja.
Was halten Sie von dem Wahlrecht ab 16?
Das finde ich mega gut. Also mich hat es ja schon mit 14 geärgert, dass ein paar Sachen bestimmt wurden und ich mir dachte, warum darf ich eigentlich nicht mitbestimmen, weil das, was ja Thema Generationen und Generationengerechtigkeit und Zukunftsplan, eng bestimmen ja jetzt Leute im Bundestag Gesetze, die nicht nur 4, 5, sondern vielleicht 20 oder 30 Jahre dauern. Und wenn die halt was falsch machen, müssen wir die Suppe halt wieder auslöffeln. Deswegen deutlich mehr Jüngere. Und das heißt aber auch, dass wir nicht nur die Leute ab 16 wählen lassen müssen, sondern viel, viel eher nicht nur über das Kinder-Jugendparlament, sondern generell irgendwie in den Stadtrat, in die Parlamente vor Ort, in den Landtag und Bundestag einbinden. Da gibt es ja auch zum Beispiel das Projekt Verfassungsschüler, die auch so Leute einbinden und sagen, wir wollen euch für Politik begeistern. Das muss viel, viel stärker kommen, weil die Leute halt so eine gewisse Politikverdrossenheit haben. Wir haben es bei der Bundestagswahl gemerkt, ich habe mit Leuten diskutiert und haben ein paar Leute gesagt, ja, Politik juckt mich nicht, weil es betrifft mich ja nicht. Und da bin ich halt aus allen Wolken gefallen, weil ey, also alles, was wir, egal auf welcher Ebene bestimmen, betrifft dich irgendwo, dann engagier dich doch oder zumindest informier dich. Weil es ist halt leicht im Nachgang immer zu sagen, ja, die da oben oder die in dem Amt haben was falsch gemacht. Deswegen, wenn wir die Leute schneller integrieren, kann man auch, glaube ich, diesen Fallstrick entgehen, dass die Leute dann sagen, okay, ich habe irgendwie mitgewirkt, wir haben Demokratie gelebt. Am Ende haben wir vielleicht nicht die Mehrheit bekommen für irgendwas, für irgendein Thema, aber es waren alle am Tisch. Und das ist super wichtig. Deswegen Wahlrecht ist da ein perfekter Einstieg.
Wie werden Sie Jugendliche intensiver in die Landespolitik einbinden?
Auf jeden Fall, dass das stärker auf jeden Fall in die Schulen auch kommt. Persönlich werbe ich auch jedes Mal dafür, dass ich sage, bitte, bitte, bitte macht mal am Jugendlandtag mit, engagiert euch, guckt euch das zumindest an. Ja, also vor allem mehr Besuchstouren. Ich glaube, ich war zum allerersten Mal in meinem Leben im Landtag mit 21. Und dachte mir so, wow, eigentlich ist das hier voll cool und man kann mit Politikern diskutieren, warum hat uns da zumindest nie einer animiert, das zu machen. Und dass man das vielleicht auch sogar noch zur Routine macht, also den Schulen wirklich verpflichtend sagt. Klar, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig bei so vielen Schülern und Schulen, aber dass man den Leuten das Angebot macht, wir machen bei euch Veranstaltungen, wir holen euch nach Düsseldorf, holen euch in den Bundestag, das wäre dann so die nächste Ebene, dass alle einfach eingebunden sind. Und vor allem, was ich merke, was in der Kommunalpolitik ganz geil funktioniert hat und wahrscheinlich bei Landespolitik auch funktioniert, dass man auch Demokratie dahingehend auch mal engagiert, dass man sagt, man holt nicht nur diese großen Parteidiskussionsrunden vor Ort, sondern nimmt mal ein Thema, sagt einfach, unabhängig von der Partei, betreffen wir uns in Waltrop, Kastrop, Datteln, sonst wo, gibt irgendwie 100 Plätze und wir würden mit euch gerne diskutieren, irgendwie auch so einen Mix machen aus jungen, alten, verschiedenen Berufsgruppen. Natürlich auch nicht jedes Mal die gleichen, ne? Dass das nicht immer die gleichen sind, aber dass man die Leute einfach mal aussprechen lässt und denen zuhört, weil die Leute finden es ja momentan ganz cool, bei Social Media der Meinung zu äußern, aber da geht das ja irgendwo unter. Und wenn du am Ende so einen Landtagsabgeordneten, sonst was Abgeordneten da sitzen hast, da sind am Ende die Leute, die ihn wählen, die er repräsentieren muss. Und wenn der auf einmal hört, okay, irgendwie ist mir das in Gang, und da bin ich auch ganz ehrlich, wir sind alle Menschen, also ich kriege auch nicht alles mit, was in den drei Städten passiert, aber dass, wenn man das mitbekommt vor Ort mit so einer Diskussionsrunde, dass man das einfach weitergeben kann. Und vor allem, dass man da auch weniger dickköpfig bei manchen Positionen ist. Die Alten, war zumindest auch mein Eindruck, so generell sagen so, ja, wir haben das im Landtag besprochen, wir sitzen da, wir haben Ahnung. Na, Naja, aber nur weil du das Mandat hast, heißt das ja nicht, dass du dich im Thema vielleicht so gut auskennst wie einer, der vor Ort einfach sich mit dem Thema jeden Tag beschäftigen muss. Naja, so würde ich die Leute dann stärker in die Landespolitik einziehen.
Was ist der Punkt aus Ihrem Wahlprogramm, den Sie als erstes umsetzen möchten?
Digitalisierung ganz klar, aber nicht nur diese stumpfe, wir versorgen alle mit Glasfaser, sondern dass man schafft, Junge und Alte mitzuziehen, weil wir digitalisieren gerade gefühlt alles durch. Bestes Beispiel ist, glaube ich, dieses neue Busticket easy.nrw, was ja rausgekommen ist für den kompletten ÖPNV. Und dann hast du ältere Leute, die nicht verstehen, wie das funktioniert. Also entweder schult man die Leute, bringt ihnen das mit bei, oder man schafft halt für beide Kategorien halt irgendwie ein Angebot. Das einmal bei Digitalisierung und zum anderen, dass wir endlich transparenter werden mit dieser Digitalisierung. Also jeder Stadtrat streamt irgendwie seine Diskussion bei YouTube, weil die Stadt das macht, der Landtag auch. Aber du kriegst nicht vorher so richtig mit, was sind die Tagesordnungspunkte, wie sind eigentlich die Positionen zu den Leuten, dass man da irgendwie so ein Portal halt schafft, keine Ahnung, nennen wir es mal Politikportal oder so, wo wirklich man seine Stadt suchen kann, jeder sich engagieren kann, bewusst auch beispielhaft mal Schulen oder so integriert werden oder Unis, dass man die da mitbezieht. Und Thema Verkehr ist mir super wichtig. Viele hacken ja auf dem Auto rum, viele hacken auf dem ÖPNV rum. Ich glaube, weder das eine ist richtig oder falsch. Also es gibt Leute, die sind auf das Auto angewiesen. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist mir zu teuer oder ich will es nicht. Da muss der ÖPNV auf jeden Fall ausgebaut werden, vor allem halt mit diesem Thema weniger Abhängigkeit vom Öl und das halt möglichst schnell. Dass man auch vielleicht Berufsbilder, das gehört so ein bisschen dazu, dass man auch bewusst vielleicht Gesetzgebung oder Angebote schafft, dass die Leute sagen, hey, ich mache mehr Homeoffice, damit ich weniger den Verkehr belaste. Weil wenn ich mir mal angucke, wie viel morgens auf der Straße los ist, Leute, die effektiv irgendwo ins Büro fahren, sagen wir, sich dann an den Schreibtisch setzen und am Ende sagen, okay, dann sitze ich wieder eine Stunde im Auto, um nach Hause zu fahren, verbraucht Ressourcen, verbraucht Platz. Und vor allem, ich hoffe, dass sich dadurch auch so ein bisschen Ersparnisse gibt, die man dann entweder in mehr ÖPNV stecken kann oder halt anderweitig benutzen kann.
Nennen Sie drei Gründe, warum wir Sie wählen sollten.
Ganz klar, weil ich, glaube ich, deutlich jünger bin als die meisten anderen Kandidaten, wenn man den Durchschnitt sieht. Ich habe noch ein Gefühl für, okay, was interessiert denn jetzt die ältere Menschen und Bürger und die Jüngeren, weil ich irgendwie so noch dazwischen stehe. Und da auch relativ tolerant auf alle eingehe, das habe ich auch schon mit meinen bisherigen Aufgaben gezeigt, dass ich wirklich jeden versuche irgendwie einzubinden in das Ganze. Thema Digitalisierung und Mobilität ist eigentlich mein Steckenpferd. Also ich mag Autos, mich interessiert E-Mobilität, mich interessiert aber halt auch irgendwie ganz viel Technik. Und ich glaube, wenn man da mit so einer Leidenschaft reingeht, dann kann man das viel, viel besser verkaufen und auch überlegen, was nimmt man eigentlich, was nehmen wir jetzt in ein Gesetz, was schaffen wir, weil viele reden zu weit davon weg. Also ich habe letztens eine Doku gesehen, Bundestag sagt auf, wir wollen alles digital machen, aber viel noch per Fax. Also da ist ja irgendwo eine Diskrepanz zwischen, was wir wollen, was wir eigentlich leben wollen, was wir eigentlich haben. Da bin ich auch jetzt relativ schnell auch bei mir im Stadtrat dabei, dass diese Diskrepanz wegzubekommen, dass wir da schnell Tempo bekommen. Und ich glaube auch, ich bin ein sehr angenehmer Zeitgenosse, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich lasse immer mit mir reden und vor allem auch da bin ich sehr, sehr offen für neue Ideen, unabhängig von meiner Partei. Ich diskutiere auch gerne mit Menschen, die eine andere politische Einstellung haben, weil am Ende, wenn man in ein Parlament gewählt wird, vertrittst du halt alle aus diesem Wahlkreis und da musst du halt mit den Leuten zusammenarbeiten. Das ist halt quasi dein Job und den hast du halt zu erledigen und das möchte ich halt auch an der Stelle machen. Ich hoffe, ich konnte das so beantworten.
Ja, dann bleiben wir jetzt auch durch.
Ja. Perfekt. Ich hoffe nicht zu schnell.
Nee. Alles gut.
So, das war jetzt die letzte Folge von dem KiUPA-Podcast zu den Landtagswahlen. Wir hoffen, dass es euch viel Spaß gemacht hat, dass ihr viele neue Informationen auch gewinnen konntet zu den einzelnen Parteien und ihren Kandidatinnen und Kandidaten.
Weitere Informationen findet ihr bei uns auf Instagram, KiUPA Waltrop. Und das ganze Projekt wurde von Demokratie Leben gesponsert und Michael Braun hat uns bei der Umsetzung geholfen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten fürs Mitmachen bedanken. Und das heißt, teilen, teilen, teilen. so dass alle gut informiert in die neue Wahl am 15. Mai 2022 einsteigen können.
Geht wählen.
Es tut auch nicht weh.